Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal ein Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinecke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimal ein Buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
Damit herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Zweimal ein Buch.
Sensationell. Wir müssen als erstes unbedingt was erzählen.
Ja.
Weil wir ein bisschen stolz, bewegt, glücklich, voller Vorfreude und aufgeregt sind.
Total.
Kann man das alles so sagen? Diese ganzen Attribute gehen
nicht? Würde auf mich jedenfalls zutreffen.
Auf mich auch. Absolut. Wir werden nämlich, das müssen wir gleich zu Anfang sagen, am 30. Juni das erste Mal diesen Podcast live machen. Mit Publikum in Lübeck im Komplimentgarten. Komplimentegarten. Das ist ich habe da schon mal die Freude gehabt zu lesen.
Ja.
Das ist ein ganz schöner Platz in der Innenstadt. Da ist eine schöne Kirche. Und da gibt es einen Garten, der so ein bisschen, also mit so Hochbeeten und schönen Blumen
ja.
und richtig nett gemacht ist. Da sind Liegestühle, sind ein paar Bierbuden und eine kleine Bühne. Und auf dieser Bühne werden wir um 16 Uhr Zweimal ein Buch live.
Es ist unglaublich, ich freue mich da schon derbe drauf, aber ich bin natürlich auch ein kleines bisschen aufgeregt.
Ja, ich auch.
Vor allem, weil Lübeck auch so schön ist. Ich finde, das ist klasse, dass erstens war ich sowieso nie gedacht, dass wir mal live sowas machen.
Ich auch nicht, nein.
Und dann in Lübeck, das finde ich super.
Ja, ja. Das finde ich auch total super. Wir werden eine Sache, wir haben natürlich da schon drüber gesprochen, eine Sache werden wir ein bisschen verändern. Wir werden diesmal zwei Bücher jeder vorstellen. Werden vielleicht ein bisschen kürzer drüber sprechen und ja, freuen uns drauf. Und auch gerne mit Austausch. Ne? Also wenn ihr jetzt auch irgendwas mitbringt, ein Buch und sagen und nur mal so kurz sagen wollt, ey, das Buch müsst ihr lesen, weil, dann sagt ihr uns einfach vorher Bescheid. Und dann bauen wir das mit ein.
Genau.
Wenn ihr Lust dazu habt. In jedem Fall ist es eine große Ehre.
Absolut. Und ich versuche mir das immer schon, seitdem ich davon weiß, mir das bildlich vorzustellen. Und hoffe, dass wir das richtig cool da machen werden. Also und dass da auch viele Leute kommen und die auch richtig Lust haben.
Es ist kostenlos übrigens.
Ja, ja. Also was soll's? Muss ja nur noch das Wetter.
Wetter mitspielt und der schöne Liegestuhl, der holt man sich ein Bier oder ein Wein, setzt sich da hin.
Und hört mir es dann zu.
Und guckt mal, was es da. Und die Bücher, die wir vorstellen, wird es auch zu kaufen geben.
Ja.
Hugendubel wird vor Ort sein und die Bücher verkaufen. Auch das ist ein toller Service, finde ich. Und uns wird gerade klar, dies hier ist die letzte Ausgabe vor dem Live-Auftritt.
Boah, das ist wie eine Generalprobe jetzt eigentlich.
Ja, ne?
Oh. Ja.
Und um, weißt du, was ich auch, also heute, ne, um euch mal mit auf diese kurze Reise zu nehmen. Wir hatten gesagt, wir werden uns heute treffen. Ich bin natürlich davon ausgegangen, wir treffen uns abends und dachte, ich muss ja noch 100 Seiten lesen. Schaffe ich irgendwie. Und dann schriebst du aus der Redaktion,
ich will so früh wie es geht.
Und das war 14 Uhr oder so. Und dann hat man wirklich mit hoher Konzentration, aber relativ schnell noch den Rest gelesen. Also ich zumindest. Und wir haben es jetzt irgendwie geschafft und sind vorbereitet.
Was hast du denn so schnell noch durchgelesen? Erzähl doch mal.
Ich habe ein Buch aus dem Diogenes Verlag mir mal wieder vorgenommen.
Immer wieder Volltreffer aus dem Diogenes Verlag.
Von Jonathan Lee. Das Buch heißt Der große Fehler, den man erst auf den letzten Seiten begreift.
Oh, ja.
Ein sehr, sehr gutes Buch, ein unheimlich literarisches Buch. Ich kann dir auch gleich ein bisschen mehr erzählen, aber vielleicht sagst du auch nochmal, was du mit hast, ein paar Stichworte dazu.
Ja.
Weil diese Geschichte ist faszinierend von Der große Fehler.
Ich habe ein furioses Debüt.
Oh Gott, mit Wucht.
Mit Wucht. Mit großer Wucht erzählt, die lange nachhalt.
Ach, wir lieben die Feuilletonsprache, das wisst ihr
ja.
Das,
und die ganzen Phrasen, die da so gedroschen werden.
Ja, und zwar immer dieselben.
Ich habe mitgebracht von Silvia Waage Grund. Es ist tatsächlich ein Debüt von ihr, also ihr allererster Roman. Und so viel kann ich schon mal sagen, das Buch ist so, wie das Cover aussieht.
Düster.
Sehr düster.
Sehr düster.
Sehr düster.
Ja.
Sehr düster, aber toll erzählt und auf eine ganz besondere Art und Weise erzählt.
Ja.
Und dazu dann später mehr. Silvia Waage, der Grund. Grund. Einfach nur Grund.
Grund. Okay. Ja. Okay. Also mir ist dieses Buch von Jonathan Lee irgendwie schon mehrmals begegnet. Ich habe das Cover
immer
Ich habe das schon mehrmals gesehen und ich wusste die Rahmengeschichte. Es geht um einen gewissen Andrew Green, der als der Erbauer des Central Parks in New York gilt.
Ja.
Nun denkt man, eine Biografie über diesen Andrew Green, den eigentlich keiner kennt und auch in New York übrigens nicht. So ist es aber nicht. Die Geschichte ist eher, es ist eigentlich ein Roman, der sich an den Tatsachen entlang hangelt, der auch ein bisschen Krimi ist.
Ja.
Und der darauf zurückgeht, und das finde ich eigentlich interessant, der Jonathan Lee, ein Drehbuchautor, ein ziemlich erfolgreicher Literat, hat auch als Anwalt gearbeitet in einer Anwaltskanzlei, und auch der Jonathan Green, seine Hauptperson, ist auch ein Anwalt. Mhm. Und hat mehrere Drehbücher geschrieben und ein paar Romane. Und Jonathan Lee ist in Amerika sowas wie ein Star. Man kennt den da. Er ist aber eigentlich Engländer, finde ich ganz interessant. Er lebt aber schon lange in New York. Aha. Und hat einen Spaziergang durch den Central Park gemacht. Und auf diesem Spaziergang eine Bank gefunden, wo der Name auf so einer alten Marmorbank von Andrew Green.
Ja.
Mit ganzen Namen heißt er Andrew Haswell Green, eingestanzt war. Und er
eintätowiert war.
Der Ergründer des Central Parks und des Greater New York stand da drauf. Also das muss in New York. Und das war eine Bewegung im 19. Jahrhundert, wo New York so wahnsinnig gewachsen ist und langsam zur Hauptstadt der Welt, wie man das ja auch so sagt, aufgestanden ist. Und er hat dann sich 8 Jahre lang mit diesem Menschen beschäftigt. Es gab nämlich nicht viel über den. War in der Bibliothek, hat sich alte Tagebücher, es gibt wohl auch Tagebücher von ihm, durchgelesen, alte Zeitungsartikel und sich komplett mit dieser Biografie dieses Menschen beschäftigt. Und dann
also er musste richtig graben, um irgendwas zu finden.
Ja, wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Und was faszinierend ist, und ich erzähle auch gleich so ein bisschen was über die Handlung, was faszinierend ist, ist, dass die ganzen Figuren und auch die Umstände, das habe ich natürlich gegoogelt und geguckt bei Wikipedia, es gibt nur einen englischen Eintrag über den Andrew Haswell Green, dass das alles stimmt. Und selbst der Tod, mit dem dieses Buch anfängt, der wird nämlich erschossen, er ist inzwischen über 80 Jahre alt, auf den ersten Seiten wird er erschossen von einem Mann mit 5 Schüssen. Und das ist der 13. November 1903.
Der ist über 80 aber da schon.
Der ist über 80,
genau. Okay, ja.
Fiktiv ist an der Geschichte nur, also der Mörder wird auch sofort gefasst. Es gibt noch die Haushälterin, die beobachtet diesen Mord.
Und wo hat er ihn erschossen?
Vor seiner Haustür. So, also wie John Lennon damals.
Ne? Ja.
In Wahrheit wollte er gerade nach Hause gehen, mit seiner Familie irgendwie essen. Also das ist die wahre Geschichte, das habe ich jetzt nachgelesen. Das ist da ein bisschen anders. Er kommt raus, wird halt erschossen und der Täter auch sofort gefasst. Und eigentlich geht es darum, warum hat er den erschossen?
Ja.
So, das wird nämlich nicht klar. Ich kann in keinem Fall sagen, warum das so ist.
Weil man das erst auf der letzten Seite liest.
Ja, du erfährst es wirklich erst, das Buch hat 364 Seiten auf Seite 340. Und ich kann das nicht sagen, weil du dir diese Frage natürlich auch die ganze Zeit stellst. Und das ist eigentlich die einzige fiktive Person, ist ein Mr. McCluskey, ein Inspektor, der diesen Fall übernimmt. Und er beschäftigt sich halt dann eben auch mit dieser Geschichte von dem Andrew Green. Und was sehr schnell rauskommt, ist, der hat keine Feinde. Also kein Mensch weiß, warum ist der hier erschossen worden. In Wirklichkeit ist dieser Mörder dann auch ins Gefängnis gekommen und unter sehr komischen Umständen, die nicht erörtert werden sollten in diesem Buch, ums Leben gekommen. Mhm. Möglicherweise im Gefängnis. Das spielt aber überhaupt keine Rolle.
Für die Geschichte jetzt.
Für die Geschichte. Doch, für die Geschichte ja, weil das so ein bisschen Krimi ist. Das Interessante an der Geschichte ist eigentlich dieser Lebensweg von dem Andrew Haswell Green.
Der den Central Park erfunden hat.
Unter anderem. Es ist total faszinierend. Der hat auch die Brooklyn Bridge mit erbaut.
Ja.
Mehrere Bibliotheken und ist so im Grunde von seiner Art her das Gegenteil von Donald Trump und Putin und wie sie alle heißen. Der hat nämlich immer dafür gesorgt, dass das kostenlos ist. Es gab, als der Central Park gebaut wurde, gab es schon Parks in New York, aber die kosteten Eintritt.
Und der Ach
Central
so.
Park halt
ja.
nicht.
Ja, ja.
Nur, wie der dazu gekommen ist, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, ja, wie, man ist dann auf Seite 300 und ich denke, ja, wann geht denn das jetzt mal los hier? Es wird immer mal erwähnt mit dem Central Park, aber wie er den baut und alles, spielt auch gar keine so wahnsinnig große Rolle. Dafür aber eben seine Lebensgeschichte, und die ist echt faszinierend. Er ist wächst nämlich total arm in armen Verhältnissen auf, ist das siebte von 11 Kindern.
Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn. Halt Mitte des 19. Jahrhunderts.
Ja.
Er lebt auf so einer Farm, die auch schon so ziemlich runtergekommen ist.
Aber und, born in the USA.
Ja, genau.
Kein Einwanderer oder so.
Nee. Schon Amerikaner. Wie das so ist in dieser Zeit, da gibt es ja mehrere Geschichten von, ist, dass die Familie die Kinder eigentlich nicht alle ernähren kann.
Ja.
Und die dann ausgesetzt werden, sozusagen. Also die werden dann irgendwo hingebracht und er wird halt nach New York gebracht. Es gibt noch eine andere Geschichte. Er versucht nämlich als Junge, als Jugendlicher seinen besten Freund zu küssen. Und Homosexualität Mitte des 19. Jahrhunderts,
ja,
galt als Krankheit.
Ja.
War sehr, sehr schwierig. Das ist eine Geschichte, die zieht sich durch das ganze Buch.
Das heißt, er wurde irgendwann ausgesetzt und
ist aufgewachsen? Ja, er wurde nach New York gebracht. Er hat dann angefangen, in einem kleinen Laden zu arbeiten, war aber nicht, der sollte nicht weiter auf der Farm arbeiten,
ja,
war dafür auch nicht so geeignet. Ich kann einmal kurz...
Aber der wurde ausgesetzt, aber in einem Alter, wo der seine Eltern natürlich kannte.
Ja, und ja.
Irgendwann
ja, genau, als Jugendlicher, ne?
Ja. So nach dem Motto, wir können dich ja nicht länger ernähren, du musst ja selber für dich sorgen und wir bringen dich jetzt mal irgendwo in einer großen Stadt unter, weil da sind die Chancen wahrscheinlich am größten, dass du irgendwas...
Genau, die Mutter spielt gar keine Rolle,
ja,
das ist der Vater, der bringt ihn dann auch hin und er hat auch weiterhin Kontakt zu seinem Vater.
Okay.
Also ausgesetzt in dem Sinne wird er nicht, aber...
Er muss es schaffen. Ist
klar, er muss irgendwie selbst klarkommen.
Ja, okay, aber das ist natürlich eine schöne Geschichte, hätte ich jetzt fast gesagt. Der Hintergrund ist natürlich sehr bitter.
Ja,
weil stell dir mal vor, du wirst mit 15 von zu Hause mehr oder weniger dann da weggejagt. Das kommt mal selber klar. Aber das waren ja auch meine Kurzgeschichten in Night Horse oft. Eine Frau kommt alleine nach New York und muss jetzt irgendwie gucken, dass sie es da irgendwie hinkriegt.
Ja.
Ja. Und das musste er dann auch.
Das muss er auch. Und er arbeitet in einem... Vielleicht lese ich einmal einen ganz kurzen Absatz vor, wo man so sieht, was das für ein Typ ist. Und wo man auch sieht, was für eine Sprache Jonathan Lee da benutzt. Weil das ist wahnsinnig kunstvoll geschrieben. Die Zeitsprünge und die immer neuen Perspektiven sind manchmal erfordern... Ich will nicht sagen, dass es anstrengend ist, aber die erfordern Konzentration. Also das ist kein Buch, was man so nebenbei lesen kann. Man muss sich ein bisschen darauf einlassen. Und dann ist es wirklich großartig, weil der richtig toll schreiben kann.
Mhm.
Aber jetzt vielleicht einmal mal zu dieser Person, um mal zu wissen, mit wem haben wir denn das zu tun? Was ist denn der Andrew Green eigentlich für ein Typ?
Ja.
Und einige dachten, seine Merkwürdigkeit lasse sich darauf zurückführen, dass er das Licht der Welt in einem Schaltjahr erblickt hatte. Hatte diese kalendarische Laune Einfluss auf seinen Charakter genommen und ihn mit einer subtilen Selbstgenügsamkeit ausgestattet, wie ein Baum, der einen Blitzschlag überlebt hatte? Als Junge war er dafür bekannt, niemals zu weinen, wenn er von seinen Brüdern geschlagen wurde. Aber er sah immer leicht verloren aus, desorientiert, mit einem Nachhall Unschuld im Blick. Als wäre es er in ein falsches Jahrhundert geboren, in die falsche Familie, den falschen Körper. Es dauerte einige Jahre, bis eine einfache Erklärung gefunden wurde. Seine Augen waren schlecht. Er war weitsichtig. Für die unmittelbare, traute Wirklichkeit brauchte er eine Brille. Das zeigt so ein bisschen diese kunstvolle Sprache, die der total durchhält bis zum Schluss. Also da kannst du irgendeinen Satz lesen und sagst du, ja, toller Satz. Und das macht an diesem Buch so Spaß, weil es so literarisch und so kunstvoll geschrieben ist. Und hier in den falschen Körper reingeboren. Es ist, er arbeitet in New York in einem kleinen Laden erstmal, unter wirklich schlimmen Bedingungen, kann ich gleich nochmal was zu sagen, und ich kann das mal direkt vorlesen, weil wie er da lebt, in so einem Verschlag, auf so einer Matratze, auf so einer alten, er hat das wirklich schlimm erwischt.
Ja,
wo
ja, das klingt nicht gut. Ja.
Nee, und ich kann es mal kurz vorlesen. Er versucht sich nicht zu kratzen, so groß der Drang auch ist, seit er auf der feuchten Matratze mit den braunen Stellen und roten Flecken schläft, die ihm die Hinsdales gegeben haben, ist sein Körper auf einer Seite voller Insektenstiche. Aber schließlich ergibt er sich der niederträchtigen Versuchung, weil es so juckt und die Stiche reißen auf, bluten und machen neue Flecken. Er ist durstig, immer so durstig und wird das Gefühl für die Reste seines Lebens nicht vergessen. Doch das Wasser hier ist schlecht. Er hat Angst davor. Nachts schläft er auf seinen Socken und versucht sie auf diese Weise zu trocknen. Hat einen Husten, der ihn durch die dunklen Stunden bellen lässt. Aber er verdient $1 pro Woche, zusätzlich zu Kost und Logis, und ist noch nicht gefeuert worden. Ein Schicksal, das viele von Mr. Hinsdales früheren Lehrlingen schnell ereilt hat. Die Hälfte seines Lohns schickt er mit den Briefen nach Hause, auf die sein Vater nur selten antwortet. Aber allein, dass er hier überlebt und sein erstes eigenes Geld verdient, verschafft Andrew eine ungeheure Befriedigung, die ihn jeden Tag neu überrascht und seine Einsamkeit alle Spitzen nimmt.
Ja.
Ist gut, ne?
Ja, aber eine ganz miese Ausgangsposition. Da bist du ja ganz unten.
Ja, ja. Ist er im Grunde auch. Er ist aber, und das wird auch sehr schnell klar, enorm klug. Und er entwickelt sich auch als ein sehr bildungshungriger Mensch.
Was muss denn der da überhaupt machen eigentlich?
Das ist so ein Laden. Das ist so ein, ja, bei den Hinsdales, genau. Gut aufgepasst. Die Hinsdales haben so einen Laden, wo du alles Mögliche kaufen kannst.
Ach so.
Mhm. Also so, damals waren ja noch so kleine Läden, ne? Wie so ein Bütchen in Köln.
Ja.
Da kriegst du vom Schnürsenkel bis zur Dose Bier alles eigentlich. Und das war auch so ein Laden.
Ah ja. Mhm. Ja.
Und die ganze Geschichte nimmt eigentlich eine Wendung, als ein gewisser Samuel den Laden betrifft. Samuel Tilden heißt er. Und der ist ein Anwalt, ein angesehener Mann in New York, aber auch sehr jung noch. Und was ihm auffällt, ist, dass der so toll gekleidet ist, dass der sehr gut aussieht. Und das raubt ihm den Verstand sozusagen.
Ja.
Er ist sofort in diesen Mann verliebt. Es passiert aber nichts in diesem ganzen Buch, weil diese Umstände, die Zeit, das einfach nicht erlaubt haben. Dieser Samuel spielt in dem gesamten Buch eine riesige Rolle. Das ist sein großer Freund, das ist sein Mentor.
Mentor, ne? Ja, genau.
Genau.
Ja.
Der ihn so ein bisschen unter seine Fittiche nimmt. Und
ja.
Er hat auch so einen Hang zum Intellektuellen. Die gehen zusammen in Bibliotheken und der lebt halt in dieser Situation total auf. Und dieser Samuel ist ein ganz toller Typ irgendwie. Also man findet den wahnsinnig sympathisch und man kann verstehen, was der an dem so findet, weil der ist klug, der ist unheimlich gerecht, der kann toll reden und so kommt es halt auch dazu, dass der Andrew Green selbst eine Bibliothek gründet,
sozusagen, ja.
Und bauen lässt.
Also er wird irgendwie zu einem Star-Architekt, kann man glaube ich sagen, ne? Oder?
Weil ja, er hat einen Hang zur Architektur. Andrew Green wird aber später Anwalt. Er ist aber durch, der Samuel wird geht in die Politik irgendwann, wird sogar fast Präsident in Amerika. Und das wird aber fiktiv sein.
Ja, ja.
Beziehungsweise ich habe es gar nicht so nachgeprüft. Er ist aber ein sehr einflussreicher Mann. Und da die beiden halt sehr viel zusammen sind, wächst er halt in so eine Gesellschaft rein, wo er also eben seine Ideen unterbringen kann.
Das heißt, dieser Anwalt kommt also in den Laden. Er ist total begeistert von diesen Menschen.
Ja.
Und dann geht er irgendwie dann mit ihm da mit, also noch am selben Tag?
Nein, der kommt immer wieder, er bedient da und die machen dann immer Ausflüge und diese Freundschaft wird halt ganz, ganz eng.
Okay.
Und irgendwann sagt dieser Samuel, die Leute fangen an zu reden, ja? Also es könnte sein, dass die schwul sind, das geht nicht, in seiner Position geht das nicht und er beendet diese Freundschaft für einige Zeit. Andrew Green geht in der Zeit nach Trinidad, um dort auf einer Farm zu arbeiten, auf einer Zuckerrohrfarm, weil er Geld verdienen will. Und also das ist auch, er fährt halt mit dem Schiff nach Trinidad und ich finde es ja immer faszinierend. Ich habe ja, als wir damals schon diesen Livret vorgestellt haben,
ja,
als dieses Flugzeug in die Turbulenzen gekommen ist, was ich mal beschrieben hatte. Und hier steigt er halt auf dieses Schiff und es ist eine furchtbare Überfahrt. Das ist so ein Zweimaster und er muss da bis nach Trinidad fahren. Und das lese ich jetzt gar nicht vor, weil das zu lang ist. Aber diese Art, wie das beschrieben wird und wie diese Umstände sind auf diesem Schiff, auf diesem Zweimaster, der da durch die Wellen rauscht. Und er denkt halt auch, er stirbt, alle werden seekrank. Er erstmal nicht und alle kotzen und liegen in ihrer Kotze. Und es sind halt diese Zeit, Mitte 19. Jahrhundert, ist halt echt hart.
Ja.
Ist so eine Abenteuerzeit auf der einen Seite, auch so eine romantische Zeit, aber auch wirklich hart, härteste Umstände.
Ja, ja,
also, übel, ja. Und das beschreibt er ganz toll. Und er fängt halt an, in Trinidad Buchhaltung zu lernen und steigt da relativ schnell auf, ist da sehr angesehen und er kommt aber nach einem Jahr eben zurück nach New York. Trifft dann wieder auf Samuel, die beiden sind wieder unzertrennlich und da gibt es eine sehr schöne Szene. Die fahren durch einen Park mit der Kutsche, es ist Winter und der Andrew sagt, die sind also da, wo sie durchfahren, das ist ein Friedhof. Mhm. Und das ist das, wo heute der Central Park ist. Das
ja.
war also offensichtlich mal ja. ein Friedhof. Und er sagt, warum nehmen die Toten uns diese Aussicht? Also warum haben wir als New Yorker nicht die Möglichkeit, so eine schöne Aussicht auf die Skyline von New York, die damals natürlich noch nicht so aussah, aber die sich so entwickelt hat, zu nehmen? Und er ist ganz beseelt irgendwie von diesem Gedanken, das muss hier öffentlich werden.
Mhm.
Und dann geht er halt auch in mehrere Gremien und ist halt mit vielen Leuten zusammen, die sehr einflussreich sind, mit Architekten, mit Baumeistern und so. Und irgendwie, man spricht immer vom Middle Park eine Zeit lang, also das ist die Idee, dass der Central Park eigentlich Middle Park heißen soll. Und er fängt dann aber, also er sagt dann, also der darf nicht Middle Park heißen, der muss Central Park heißen und alle gucken ihn an und ich muss das übernehmen. Ich muss diesen Bau überwachen und übernehmen. Und dadurch wird der total bekannt, zu dieser Zeit zumindest. Heute ist der, wie gesagt, ziemlich vergessen. Bei all dem, was er gebaut hat, finde ich das total komisch.
Ja, 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 das ist schon merkwürdig. Das muss ich auch sagen.
Und in diesem Buch ist es so, dass es ja immer mehrere Perspektiven gibt. Also einmal wird die Geschichte aus der Sicht von Andrew Green erzählt. Dann wird die Geschichte aus der Sicht des Privatdetektivs erzählt. Und dann gibt es halt wahnsinnig viele Zeitsprünge, auf die man sich echt so ein bisschen einlassen muss. Und plötzlich kommt aus dem Nichts, in der Mitte des Buches, kommt eine Prostituierte zu Wort. Eine Prostituierte, die, also so kann man sagen, Edelnutte. Also wo so die Reichen absteigen, hätte ich schon was gesagt.
Wo die Reichen mal vorstellig werden.
Genau. Und das ist eines meiner Lieblingsszenen. Sie ist sehr reich durch ihren Job geworden. Da gehen halt alle möglichen Männer hin. Und es gibt so eine Szene, wie sie so beschreibt, das ist dann aus ihrer Sicht erzählt, wie sie so beschreibt, wie sie mit so einem Freier da zusammen im Bett ist. Und da heißt es, sie konzentrierte sich auf diese eine Fliege, während sie über den Rücken des Kunden strich, der sich da auf ihr wand und hin und her und wieder schon mal ausfällig wurde, was hieß, dass sie nicht erlauben konnte, dass sich die Sache hinzog. Es war eine Frage der Risikominderung. Die Fliege über ihr zog scheinbar sinnlose Kreise, ganz ähnlich wie ihre Hüften unter diesem ausladenden, parfümierten, schnaufenden, sogenannten Körper, dieses sogenannten Gentlemans. Und doch hatte sie eindeutig einen Plan. Diese Fliege, die Strategie, eine bewusste oder unbewusste Fertigkeit, denn sie wurde kein einziges Mal von einem der Flügel des Ventilators getroffen. Sie bewegte sich in der Gefahrenzone hinein und hinaus, um sie herum, durch sie hindurch. Diese Fliege wusste genau, wohin sie flog, auch wenn sie keine Richtung hatte. Uah, sagte Mr. Hart, jetzt in ihr Ohr. Uah, oh, oh, oh. Seine Knollennase rieb ihr über das Ohrläppchen, das ließ sie ein kleines bisschen würgen. Das eklige Gefühl, gerade diese Berührung, sein Bauch auf ihrem, das war kein solches Problem. Ein Bauch trifft einen anderen Bauch und sie sagen Hallo. Wusste er überhaupt, dass ihm diese kleinen hellen Haare aus der Nase wucherten mit seinen großen Poren? Sie würde ihm zu Weihnachten eine Pinzette schenken. Sie ist in diesen hohen Kreisen halt sehr bekannt für ihre Dienste. Sie ist eine Farbige übrigens. Und du fragst dich in der Mitte dieses Buchs, was hat die denn jetzt mit diesem Fall zu tun? Das ist dann auch in der Jetztzeit, also in der Zeit, als der Andrew Green schon erschossen worden ist auf offener Straße. Und man fragt sich so die ganze Zeit, was soll das? Das löst sich dann eben auf den letzten Seiten auf. Und jetzt wirst du wieder sagen, ja, weil er in Wahrheit vielleicht auf diese Frau stand. Nein, 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 das wäre zu billig. Sven, das wäre zu billig. Ja, Also ich kann jetzt gar nicht viel mehr erzählen, weil es vieles nehmen würde. Die ganze Geschichte, wie er den Central Park gebaut hat, wie die Brooklyn Bridge entstanden ist. Und er hat ja im Grunde diese beiden Stadtteile miteinander verbunden.
Die,
er hat ja
mit dieser Brücke dann.
Mit dieser Brücke, mit der Brooklyn Bridge, die ist ja von einer wahnsinnigen Bedeutung.
Ja.
Und er hat das halt immer initiiert, dass das gebaut wurde. Und diese Geschichten sind, also es ist keine klassische Biografie, wo man sieht, ja, und wie hat er denn das damals so gemacht? Das wird zwar erzählt, aber das spielt keine große Rolle. Und man kann das jetzt auch nicht im Einzelnen so nachvollziehen, wie ist denn der dazu gekommen, aus dem, von einem einfachen Farmerjungen in so eine Position. Das wird schon irgendwie erzählt, aber da hat der Samuel eben eine ganz große Rolle beigespielt. Und es gibt eine wahnsinnig berührende Szene in dem Buch, weil der Samuel, es wird dann plötzlich klar, der ist 10 Jahre vor ihm gestorben. Woran ist unklar. Und dann sagt trifft er sich, der Andrew, mit seinem Bruder Oliver, der auch sehr einflussreich geworden ist. Und dieser Oliver, den besucht er zu Hause. Und der hat wohl vor einigen Jahren, als der gestorben ist, gesagt, dieser spezielle Freund von dir ist ja ums Leben gekommen. Und damit bewegt er den Andrew so sehr, das findet er so schrecklich, dass er das sagt, dass er auch eine Zeit lang so den Kontakt zu dem anderen abbricht.
Ja.
Und ihn dann wieder damit konfrontiert und sagt, was hast du dann damals eigentlich damit gemeint? Und er wusste gar nicht mehr, was der gesagt hat. Das hat er eben so dahin gesagt. Aber das hat ihn so erschüttert, dass er so ein paar Jahre mit seinem Bruder nichts zu tun hatte. Und das ist auch irgendwie so ein Zeichen der Zeit, so der damaligen Zeit, wo alle noch so intolerant waren.
Mhm.
Das fand ich eine berührende Szene. Ja, ja, interessant, sich mit so einer Geschichte zu beschäftigen, finde ich.
Ja, ich
Roman zu nehmen.
Ja? Ich überlege gerade, ob das Motiv irgendwo eben halt bei seinem Mentor lag. Ob es damit irgendwie, muss ja eigentlich irgendwie damit zu tun haben. Warum sonst sollte er so ein...
Ja, ich...
aber egal,
du wirst es nicht sagen. Weil ich würde damit den Spaß an diesem Buch nehmen. Ich kann sagen, dass man auf die Idee nicht kommen würde.
Okay.
Und dass du auch voll daneben bist.
Ja, das ist ja auch immer die große Kunst bei so einem Schriftsteller, ne? Also,
ja.
Er entwirft einen Plot und lässt natürlich dich raten als Leser ohne Ende. Und es ist natürlich die große Kunst, dass... er dann etwas auflöst, worauf du natürlich nie im Leben kommen würdest.
Nein, niemals.
So ein ähnliches Buch habe ich jetzt auch gerade gelesen, das werde ich dann irgendwann mal vorstellen. Das ist halt auch so. Und das ist wirklich peinlich für dich als Leser, wenn du nur so auf diese oberflächlichen Ideen kommst, wo natürlich jeder Autor so einfach nur abwinken würde, so nach dem Motto, es ist doch unter meinem
Niveau. Sich beleidigen würde.
Ja, genau.
Und was ich noch sagen muss, ist, die Kapitel haben alle Überschriften und die heißen Children's Gate, Artist's Gate, Warrior's Gate, Farmer's Gate, Farmer's Gate 2. Und ich habe mich gefragt, was soll das? Weil das kommt im Kapitel überhaupt nicht vor und ich weiß nicht, warum die so heißen. Und das musst du natürlich rausfinden. Und das sind die Eingänge in den Central Park.
Ach.
Die haben diese Namen.
Ach, okay.
Warst du mal im Central Park?
Ich war noch niemals in New York.
Du warst noch niemals in New York.
Ich war auch noch nie auf Hawaii. War ich auch noch nicht.
Ich war schon mehrmals in New York.
Dafür war ich in San Francisco, aber ich hatte keine zerrissenen Jeans.
Tolle Stadt. Tolle Stadt.
Wer hat die Brücke eigentlich gebaut? Ne? Wer war das eigentlich?
Ja. Vielleicht die berühmteste der Welt. Ne?
Ja.
Kann man so sagen.
Ja.
Es ist toll. Aber ich war öfter schon in New York. Und was mir letztes Mal aufgefallen ist, da war ich auch tatsächlich das erste Mal im Central Park.
Ja.
Das ist ja wirklich ein ganz toller Park. Und natürlich joggt ganz New York durch diesen Central Park.
Ja.
Du kannst dir also vorstellen, was auf diesen Wegen rund um den Central Park los ist. Und es sind Einbahnstraßen. Du kannst halt auf diesen Fußwegen nur an eine Seite joggen. Also hier würde man ja in einen Park gehen und dann gehst du links oder rechts oder wo du willst.
Wie du willst, ja.
Geht's da, das geht da nicht. Du musst in eine Richtung, weil auch da sind diese Menschenmengen und jeder hat noch die hipperen Nikes an und noch modernere Knöpfe im Ohr.
Und immer eine Wasserflasche in der Hand.
Ja, immer eine
Wasserflasche. Als würden sie 40 Kilometer laufen, aber laufen sie ihre 5, 6, 7 Kilometer
maximal. Und sie pumpen dann auch nebenbei. Nein, New York ist schon echt eine faszinierende Stadt. Und der Central Park ist wirklich schön. Also Der ist natürlich damals, als der gebaut wurde, im Mitte 19. Jahrhundert, da war der natürlich nicht so wie heute. Aber der hat sich natürlich immer so weiterentwickelt, aber ist schon toll. Und die Idee kam auch, und das merkt man auch auf diesen Konferenzen, die dann da so abhalten,
ja,
dass in London, da gab es schon ganz viele Parks, aber eben in New York nur so ganz wenige kleine, so oft von Hunden, also für Hunde und so. gibt es auch so einen lustigen Satz, einen Park für große Hunde, einen für kleine Hunde. Und was machen die mittelgroßen Hunde? Für die gibt es keinen. Also es ist auch so eine kurze, sagt halt einer dieser Abgeordneten, die dann da diskutieren, ob sie diesen Park bauen wollen. Weil der auch teuer ist und diese ganzen Kosten, ne, das ist auch alles aufgelistet. Also was hat das einzelne gekostet? Was hat es gekostet, das Wurzelwerk, was man da nicht braucht, rauszuholen aus dem Boden und so. Das ist dann schon sehr detailliert, aber das ist auch, das ist nur eine so eine Liste. Ne? Ich kann aber sagen, das ist eine totale Leseempfehlung, weil das so toll geschrieben ist und ich das eine tolle Idee finde, so eine historische Person, die so fast vergessen ist, dem nochmal so eine Bühne zu geben.
Ja, stimmt. Ja.
Finde ich total super.
Ja, finde ich auch. Also solche Geschichten liebe ich ja auch.
So. Ja, ja.
Und dann gerade das eben halt mit so etwas Prominenten wie den Central Park zu verbinden, den ja wirklich jeder kennt, zumindest mal vom Hörensagen.
Ja.
Und dann eben halt mal die Geschichte dahinter von dem, der ihn gebaut oder halt dafür gesorgt hat, dass es ein öffentlicher Park wird.
Genau, genau, ja. Ja.
Spannend.
Das ist mein Tipp, du.
Und dann haben sie auf dem Cover, das ist New York City, der Stadtplan auf einem Elefantenschädel.
Auf einem Elefantenschädel, ja. Genau. Er spielt auch eine Rolle, dieser Elefant. Keine besonders große. Es ist ja, das machen die ja gut von Diogenes.
Ja.
Dass die ja vorne so ein Bild drauf haben, was sich ja erklärt, wenn du dieses Buch liest. Und oft ist es nur so eine kleine Geschichte. Das hat was mit seinem Vater zu tun, der damals, man hatte zu der Zeit noch eine andere Beziehung zu Tieren.
Aha, okay.
Es gibt auch eine wirklich grausame Szene. Als Hundebesitzer tut mir das weh zu sagen, aber die erklären irgendwann den streunenden Hunden den Kampf und zahlen pro erschossenem Hund.
Mhm.
Und er ist halt, der Andrew ist ganz, ganz frisch noch in New York, ganz neu noch da. Und dann sieht er so einen Typen mit einer Pistole und sagt, und er sagt ihm, ja, lass den Hund leben, er findet den so niedlich. Und hier sind die Dollar, die du bekommst, sagen wir mal einen Dollar oder so, ne? Waren ja echt nur so Centbeträge oder 50 Cent oder so. Und er rechnet halt in dem Moment auch schon vor, dass das sein Wochenlohn wäre, ne, um diesen Hund zu retten. Und dann nimmt er halt das Geld und erschießt den Hund trotzdem. Dann kriegt er das Geld doppelt. So. Und diese ganze raue Welt des New Yorks aus dieser Zeit oder von den Menschen allgemein, die wird halt unheimlich deutlich da. Und auch mit diesem Elefant, das ist keine wirklich gute Geschichte.
Okay.
Ja.
Jonathan Lee, der große Fehler.
Ein Name, den man sich echt merken muss. Und wenn man mal so überlegt, dass der 8 Jahre an diesem Buch geschrieben hat,
ja,
immer wieder und immer wieder abgetaucht in irgendwelche Archive, um dieses Leben zu rekapitulieren, finde ich auch interessant. Ich meine, da geht er durch den Park, da ist eine Bank, da steht die Inschrift dieses Namens drauf und er sagt, wer ist das eigentlich? Und fängt an zu recherchieren.
Ja, das ist, ja, das
schon verrückt.
Ja, absolut. So kann Inspiration auch funktionieren.
Ja. Ja. Auch so für den Sommer, ne? Eine schöne Leseempfehlung, weil man sich ein bisschen, das ergibt immer nicht so viel Sinn, wenn man da nur so eine Viertelstunde liest. Man muss da schon ein bisschen reinkommen in die Geschichte und sich auch in dieser Sprache zurechtfinden und so, die ja, hast du ja gehört, so kunstvoll auch ist.
Ja.
Aber ist eine schöne, so ein Buch, worauf man sich echt schön einlassen kann.
Ja, ja.
Jetzt hätte ich fast gesagt, düster, oder?
Jetzt hätte ich fast gesagt, so Sommer würde ich jetzt mit meinem Buch überhaupt nicht in Verbindung bringen. Ja, weil das ist echt, das ist wirklich eine düstere Geschichte. Ich bin darauf aufmerksam geworden, also wir reden jetzt über Sylvia Wagegrund.
Ja.
Ich bin aufmerksam geworden auf dieses Buch, weil ich bin mal wieder durch den Buchladen gestreift und hab mich dann da so reingelesen und es geht darum, dass hier eine Tochter ihren Vater ermordet und zwar auf eine Art und Weise, wo ich dachte, das ist ja Wahnsinn. Die hat nämlich angefangen, im eigenen Haus einen Brunnen heimlich zu graben. um ihn dann halt da quasi, wie soll ich sagen, runterzustürzen, wie sagt man das denn?
Ja.
Ne? Also zu lassen, damit er da drunten unten auf dem Boden eben halt jämmerlich verreckt. Und ich bin dann auch so gestolpert über, wo es dann hieß, dass sie heimlich eben halt nur so viel Erde ausgegraben hat, dass sie sich die Erde in die Tasche stecken konnte. Dann hat sie das Haus verlassen, um irgendwo die Erde aus den Taschen verschwinden zu lassen, damit sie wirklich ja niemandem auffällt. Und dann dachte ich so, das ist ja der Wahnsinn. Was ist das denn für eine krasse Geschichte? So,
ne? Das ist eine harte Geschichte.
Ja.
Und wo spielt das? Also
ja, das spielt in Deutschland in irgendeiner kleinen Ortschaft. Sie beschreibt das immer so in einer das Haus auf dem Hügel am Rande einer nichtssagenden Kleinstadt. Da okay. passiert das. Und dieser Satz kommt auch immer wieder. Das wiederholt sie immer so. Ne?
Aber sehr krass. Also sie tötet ihren Vater.
Genau. Und das hat natürlich seinen Grund.
Ja, genau. Deswegen heißt das Buch auch so.
Weil da muss das Verhältnis zum Vater ja echt mehr als schwierig
sein. Ja, sehr schwierig, ja.
Und das wird dann so nach und nach aufgebaut. Und du fragst dich natürlich, ja, wieso, was hat denn der Vater so gemacht? Der Vater war mega, mega streng zu den Kindern. Es waren drei Mädchen zu Hause und der ließ sie dann auch immer, wenn er nach Hause kam, zu Hause so, ließ er sie dann so antreten und hat dann so die Hausaufgaben so kontrolliert und war also mega streng. Und dann denkst du so, ja, aber deswegen bringt man seinen Vater ja nicht. Sondern da muss ja noch mehr gewesen sein. Und dann, das ist dann schon weiter hinten, man erfährt natürlich vorher noch so ein bisschen auch so erste Mordfantasien auch der Kinder. Der Vater schwimmt irgendwo im Urlaub so weit draußen und dann stellt sich so vor, wenn dann so zwei der Töchter, also die Ich-Erzählerin und ihre Schwester einfach dazu und ihn dann halt am Bein so in die Tiefe ziehen und so. Und dann stellt sie sich so vor, wie einfach das eigentlich wäre und so weiter. Also Mordfantasien hat sie, damit wirst du schon relativ früh konfrontiert. Aber du fragst dich trotzdem, ja, aber warum? Also, was ist denn da noch so vorgefallen? Was ist denn da passiert?
Und das wird erzählt aber auch in dem Buch.
Ja, das wird erzählt, das wird so eben halt stückweise wird das erzählt. Und bei einer Szene dann halt, der Kapitel heißt Gafferband quasi.
Ah, okay.
Und ja. Das ist dann im Baumarkt. Und da sind dann, eigentlich geht's halt darum, sie ist mit einer ihrer Schwestern im Baumarkt, weil da lag da ja im Haus irgendwie da im auf dem Grund dieses Brunnens und sie überlegen sich jetzt auch sowieso das Haus, die Mutter lädt da ja noch, das Haus so auf Vordermann zu bringen.
Ja, wollte ich gerade fragen, welche Rolle spielt die Mutter bei dem,
was
da passiert?
Eine ganz merkwürdige Rolle. Also die Mutter ist wirklich ganz seltsam drauf. Mhm. Also sie wird nachher zur schweren Alkoholikerin. Irgendwo steht da der Satz, sie tauscht irgendwann den Sekt gegen Korn. wird nachher auch schwerst dement und hatte so eine merkwürdige Rolle. Also es ist nicht so, dass sie den Vater irgendwie versucht hat, daran zu hindern, mit den Kindern so umzugehen. Und dann gibt's immer so Szenen, dass die Mutter bis spät nachts immer vor einer Zimmertür dieser Kinder stand.
Oh Gott.
Und so war die also drauf. Mhm. Und dann überlegst du dir, okay, das war vielleicht ein Weg der Mutter, die Kinder vor Übergriffen des Vaters wohl zu schützen, indem sie halt davor stand, dass der nicht auf die Idee kam, dann da halt reinzugehen,
ja.
Ins Zimmer.
Ja.
Aber das bleibt so im Unklaren. Das musst du dir halt selber so überlegen, ob das wahrscheinlich der Sinn war. Warum sonst soll die Mutter vor der Tür ihre Kinder irgendwie Wache halten? Ja.
Also man versteht es nicht wirklich. Also
nee, das bleibt halt so offen. Du musst da irgendwie selber hier da irgendwie einen Reim drauf machen, was das eigentlich soll. Also ich bin jedenfalls nicht erst an eine Stelle in dem Buch gestoßen, wo das wirklich erklärt wurde. Mhm. Auf jeden Fall seltsame Rolle der Mutter, seltsame Erscheinung, Alkoholikerin, dass man sich dann natürlich auch dann irgendwo fragt, oder wenn man das jetzt so hört, so als einer unserer Zuhörer jetzt, boah, ich weiß nicht, ob ich so ein Buch jetzt lesen muss. Ne? Das ist ja mehr als, das ist ja fürchterlich.
Naja, die ist düstere, ne? Also das wirkt auf mich jetzt so ein bisschen wie so ein Thriller.
Ja.
So ein bisschen. Die ist düstere, morbide, so ein bisschen. Das ist ja schon angesagt, ne?
Ja, ja. Und das stimmt. Also, und dann gibt es jetzt hier so eine Szene, die ist halt mitten im Buch, wo das erklärt wird. Sie sind also im Baumarkt, sie und ihre Schwester Ellie. Wir landeten bei den Klebebändern und Ellie nahm gedankenverloren ein Gafferband in die Hand. Ich sage ja immer, dass man nicht weiß, was zwischen den Menschen ist, aber in diesem Moment wusste ich ganz genau, woran Ellie dachte. Willst du aus Nostalgie eins mitnehmen, fragte ich, oder eher zur praktischen Verwendung? Also da sieht man auch so den zynischen Unterton, ja, ne?
Ja. So ein bisschen in dieser. Also diese ganzen Schwestern scheinen sich total einig zu sein.
Ja.
Dieser Vater ist so schrecklich, der muss weg.
Ja, genau. Wobei eben halt nur die Ich-Erzählerin das für sich in die Tat umgesetzt hat. Ja, ne? Die anderen beiden haben da gar nichts gemacht, sondern das hat alles die Ich-Erzählerin hier gemacht. Ich überlege noch, sagte Ellie, aber eher Zweiteres, also praktische Verwendung. Ja, ich habe echt nichts dagegen, wenn du Thea hin und wieder die Klappe zuklebst. Thea ist auch eine andere Schwester, die als sehr keifend, sehr laut, sehr nervig beschrieben wird von der Ich-Erzählerin. Ne? Ja, genau, Thea. Ellie zog die Augenbrauen hoch und mir war klar, dass sie ernsthaft erwog, mir auf der Stelle einen Streifen Gaffer über den Mund zu ziehen. Ach, gemeinsame Kindheitserinnerung, das hat schon was. Es war uns verboten, am Tisch zu sprechen. Vater war ein hart arbeitender Mensch, er brauchte seine Ruhe und überhaupt hatten Kinder am Tisch zu schweigen. Besonders dann, wenn die Erwachsenen ein Gespräch führten. Ellie war das gute Kind und hielt sich dran. Ich war das schweigsame Kind, das eh froh war, wenn niemand mit ihm redete. Aber Thea. Thea und ihr Sinn für Drama. Wobei, das stimmt so nicht ganz. Als wir nur klein genug waren, so 3 oder 4, hielten auch Ellie und ich uns nicht in das Gebot und plapperten hier und da los oder begehrten auf und begann das Streiten. Dann gab es einen Streifen Klebeband quer über den Mund. Der Vater stand auf, ging zur Kommode im Flur, holte das Gafferband, wo es stets ordentlich verstaut war, schnitt einen Streifen ab, den er uns dann ohne ein Wort über den Mund klebte. Natürlich so, dass wir atmen konnten und uns auch sonst kein Schaden entstand. Er war ja kein Unmensch.
Oh Gott.
Also auch hier wieder, ne? Allein schon, er war ja kein Unmensch. Also wie zynisch ist das bitte?
Ja.
Und das muss man sich mal vor Augen auf der Zunge zergehen lassen. Ich jetzt was. Dieses Bild.
Ja, das ist ja Wahnsinn.
Ja.
Aber das sind ja schon so Gründe. Ich meine, mit Mord, das ist ja nochmal so der nächste Schritt, sag ich mal.
Ja.
Aber das wirkt auf mich, also das ist das im Grunde Thriller-Familiengeschichte.
Ja,
oder?
So muss man das auf jeden Fall sehen. Dann gibt's hier noch so einen Absatz, wie sie ihren Vater charakterisiert, und das finde ich ist echt.
Ja, das finde ich interessant.
Das ist hart gemacht.
Was ist das denn für ein Vater? Also klar, mit dem Klebeband, das ist schon krass.
Mein Vater hatte es nicht nötig, uns zu schlagen. Wahre Macht zeigt sich nicht in dem, was du jemandem antust. Wahre Macht ist, wenn du alles tun kannst oder auch nur tun könntest und der, dem du es antust, wird es nie verraten. Wahre Macht ist die uneingeschränkte Loyalität deiner Opfer.
Gut.
Wahnsinn, ne?
Gut.
Und dazu
guter,
war
guter,
dazu war guter dieser dazu war dieser Vater fähig. Und dann gibt's ganz am Anfang eine wirklich ganz ganz üble Szene, die dafür steht, wie der Vater so drauf ist und wo man eigentlich verstehen kann, ja, da kann man schon verstehen, wenn die Kinder davon träumen, ihren eigenen Vater umzubringen. Mhm. Und das ist eine Geschichte, da geht es um ein Süßigkeitenglas, was immer mitten auf dem Wohnzimmertisch stand. Mhm. Und das war immer prall gefüllt mit Süßigkeiten, hat der Vater immer besorgt und in dieses Glas gesteckt. Mhm. Und die Mädchen hatten dann immer ganz viel Besuch bekommen von anderen Kindern und die griffen dann immer rein, so, ah, hier bei denen, da gibt es so viele Süßigkeiten, die kamen immer ganz gerne. Aber es war absolut verboten, dass die eigenen Kinder da reingriffen. Aha. Der Vater wollte nicht, dass die Kinder Süßigkeiten essen und seine Philosophie war, ich stelle das dahin und dann können sie das so viel futtern, wie sie wollen. Die werden dann irgendwann davon sich so dermaßen übergeben müssen, dann ist der Reiz vorbei. Aha. Aber das war's, also das hat er immer so erzählt.
Mhm. Wie er aber wirklich, in Wahrheit durften die es nicht. Okay.
Ja, wie er wirklich damit umgeht, zeigt jetzt folgende Szene. Da geht es um die Ich-Erzählerin und um ihre Schwester Thea, also diese laute Thea, diese Drama-Queen.
Ja.
Und die sind dann noch sehr, sehr jung. Und die Ich-Erzählerin ist gerade ziemlich wütend auf Thea und beschließt, dieser Thea eine Falle zu stellen. Mhm. Und da geht es um dieses Glas. Es gab nur Thea, mich, das Wohnzimmer, das Glas und meine Wut. Du traust dich nicht, sagte ich, also... Du traust dich nicht, in dieses Glas zu greifen, um da was zu naschen. Wohl, kreischte Thea, nie und nimmer traust du dich. Ich trau mich, aber ich habe Disziplin. Das ist das, was der Vater den immer
angeläutet. Immer fordert.
Ja. Feigling, Arschnase, Zimperlese, Hurenbock. Hurenbock, wo hast du das denn her? Weißt du überhaupt, was das bedeutet? Ich nehme mir jedenfalls dauernd was aus dem Glas, warum auch nicht? Merkt doch eh keiner. Du lügst, sagte Thea. Aber ich sah ihr an, dass sie mir glaubte. Zumindest ein ganz kleines bisschen. Zumindest genug, dass sie zum Tisch ging, in das Glas griff, zögerlich erst und dann entschlossen, sich das winzigste, unscheinbarste Bonbon herauszunehmen, es auswickelte und blitzschnell in den Mund schob. Triumphierend drehte sie sich nach mir um und dann sah sie, dass ich nicht sie ansah, sondern die Wohnzimmertür. Und in der Wohnzimmertür
stand der Vater.
Na, schmeckt's dir, Thea? Fragte er. Die nächsten drei Nächte waren Elli, ich und der Vater allein im Haus. Es war erstaunlich still, so ohne Thea und Mama. Wobei das Fehlen von Thea sicher deutlich mehr zur Stille beitrug. Und nun ja, wir verbliebenen drei redeten nicht sehr viel miteinander. Das taten wir eigentlich nie. Aber vielleicht war es doch das bedrückende Gefühl, dass Mama bei Thea im Krankenhaus war und die Nächte sorgenvoll an ihrem Bett saß. Zur Überwachung, sagten die Ärzte, weil mit einer schweren Gehirnerschütterung sei nicht zu spaßen. Das geht da eben in diesem Haus ab.
Das ist ja ein hartes Buch.
Ja.
Und aber jetzt versteht man ja auch so langsam,
ja.
Ist immer schwierig zu sagen, ne? Immerhin ist es ein Mord. Aber man versteht ja langsam den Hass, der sich da aufstaut bei den Kindern.
Richtig, richtig. Jetzt kommen wir aber, oder muss ich noch etwas zu dieser Erzählweise noch erzählen, weil das ist das, was das Buch ausmacht. Also das eine ist erstmal, diese Ich-Erzählerin ist wahnsinnig clever. Sie kann die Handschrift des Vaters perfekt fälschen. Sie lässt ja den Vater in diesem Brunnen verschwinden, im eigenen Haus, weil unten im Keller gibt es irgendwie so eine Ecke, da geht keiner hin, da gräbt sie dieses Loch, stößt irgendwann den Vater hinein und er verreckt dann da über Jahre.
Ne? Das über Jahre?
Ja, weil sie
füttert ihn noch sozusagen.
Sie füttert ihn noch ein bisschen, baut noch einen Flaschenzug, dass er seine Exkremente da in so einen Eimer reinlässt.
Sie, also sie hält ihn gefangen noch.
Ja, sie hält ihn einmal so hoch, holt den Eimer immer so hoch und hält ihn da gefangen, bis er dann da irgendwann liegt und...
Also sie vergisst ihm dann einfach Essen zu bringen, oder ist das dann auch
geplant? Ja, sie lässt ihn da verhungern, ne? Und so fängt das Buch an. Also auf der ersten Seite, mein Vater lag tot auf dem Grund des Brunnens.
Das ist der erste Satz.
Ja, das ist so geht das Buch los. Und dann im übernächsten Absatz, es war 6 Uhr morgens und ich starrte auf seinen abgemagerten Körper. Er lag auf der Seite, in Feinripp unter Hemd und Jogginghose. Beides fleckig, beides zu groß. Er lag da, den Daumen im Mund, wie es kleine Kinder tun, genauso wie er jeden Morgen da lag, wenn ich hereinkam und nach ihm sah. Nur, dass er heute tot war. Das ist echt eine harte Nummer. Das ist jetzt also die Geschichte, die sie entwickelt. Ich hatte eben gesagt, sie ist sehr clever, sie kann seine Handschrift fälschen, sie schreibt einen Abschiedsbrief, weil sie verheimlicht da, dass sie das war mit dem Vater. Sie schreibt einen Abschiedsbrief, den dann ihre Mutter irgendwann bekommt. Sie schreibt eine Kündigung, damit die auch in seinem Job klar ist, ja okay, der hat ja gekündigt. Sie lässt sein Auto irgendwann nachts verschwinden, schiebt das in so einen Baggersee rein, so ein alter Volvo, und beschreibt sie dann, wie sie sich da abmüht und das alles. Aber das Gemeine an diesem Buch ist, es ist voller Lügen.
Nein.
Und das geht schon auf ganz am Anfang los.
Also die Ich-Erzählerin lügt.
Die Ich-Erzählerin lügt ganz gerne mal. Das geht schon auf der ersten Seite, das geht schon auf den ersten Seiten so los. So nach der Szene, mein Vater lag da, ne, der Vater lag da unten tot auf dem Brunnen. Gut, ich habe gelogen, es war gar kein Brunnen. Aber das Loch im Keller sah nun mal genauso aus, wie man sich einen Brunnen im Märchen vorstellt, in welchen die Helden hinabsteigen, um in eine andere Welt zu gelangen. Ganz genau so. Das ist dann auch so, ja, okay. Dann gibt es aber eine Szene, und das ist so, da merkt man auch, wie die Autorin mit diesen Romanen spielt, die normalerweise so funktionieren, und sie sagt, ja, wäre ja schön, wenn es so wäre, so war es aber nicht. Und zwar gibt es so eine Stelle, dann irgendwann kommt die Polizei ins Haus.
Ja, wollte ich gerade fragen, ne?
Ja.
Gibt es da keine Ermittlung?
Ja, genau.
Der ist ja verschwunden über einen langen Zeitraum.
Ja, und da kommt die Polizei ins Haus und die stellen fest, also auf seinem Konto gab es gar keine Bewegungen irgendwie, die darauf hindeuten, dass der jetzt irgendwo hingefahren ist, um da weiterzuleben. Da tut sich irgendwie nichts. Ist ja merkwürdig. Und dann kommen die also ins Haus, um die Mutter auch zu verhören, um eben halt rauszubekommen, hier stimmt doch irgendwas nicht, was geht denn, was hier geht doch, hier kann irgendwas nicht stimmen.
Das und die Mutter voll Alkoholiker.
Und das scheint nicht so zu sein, dass der irgendwie verschwunden ist, sondern hier steckt irgendwas ist hier faul. An den Gesichtern der Polizisten war nicht ablesbar, was sie sahen, wenn sie ihre Blicke über unsere Möbel und Fotos, über die Bilder an den Wänden und die Gläser an den Schränken wandern ließen. Freundlich fragten sie, was mein Vater mitgenommen habe, an Kleidung und anderen Dingen, und ob sie nicht einen Blick ins Schlafzimmer werfen dürften und in die Schränke, auf die Sachen meines Vaters. Jetzt hatten sie mich. Spätestens jetzt würde der Mutter auffallen, dass nichts außer ein paar Unterhosen und Socken von des Vaters Sachen fehlte. Sie würde es den Polizisten sagen oder diese würden es selbst erkennen, denn der Schrank im Schlafzimmer war ja voll. Es war alles drin. Jede Jacke, jeder Pullover, jede Hose, sogar der dicke Wintermantel hing noch am Haken an der Tür. Das ist also etwas, was sie nicht bedacht hat.
Du wirst jetzt natürlich nicht erzählen, ob sie überführt wird.
Ja, genau.
Das wirst du ja nicht erzählen.
Nee, das werde ich nicht erzählen.
Würdest du aber gern wissen.
Aber das Krasse ist jetzt, dass die Mutter der Polizei erzählt, ja, der hat einen großen schwarzen Koffer mitgenommen und...
Also die sagen, der ist verreist, oder?
Die offizielle Geschichte ist ja, der Vater ist verschwunden.
Ja.
Und zwar ist der irgendwie zu seiner Schwester gefahren, die lebt in Spanien. Mhm. Jedenfalls hat er ja hier so einen Abschiedsbrief hinterlassen. Ja. Und der hat ja auch in seiner Firma gekündigt. Mhm. Und das ist halt die offizielle Version. Mhm. Und die Polizei hat dann aber festgestellt, auf seinen Konten, da hebt ja niemand Geld ab.
Ja, ja, ja.
Also wenn der jetzt noch lebt, dann muss der ja irgendwie mal noch... Wir müssen doch hier sehen, dass der noch irgendwas von irgendwas lebt, dass der Geld ausgibt irgendwie, da muss doch hier irgendwas zu sehen sein, ja. Ist aber nicht.
Ja.
Und deshalb kommen sie da ja hin und schauen sich jetzt an der Bude um. Mhm. Und deshalb hat ja jetzt die Ich-Erzählerin auch Angst, weil daran hat sie nicht gedacht. Sie hat das Auto verschwinden lassen, sie hat einen Abschiedsbrief geschrieben und so weiter und so fort und eben halt auch die Kündigung. Aber sie hat nicht daran gedacht, okay, wenn der verschwunden ist, dann muss er ja auch Klamotten irgendwann mal gepackt haben.
Ja.
Und deshalb denkt sie, jetzt haben sie mich. Jetzt fliegt hier alles auf, weil die Polizei wird feststellen, hier ist ja nichts verschwunden an Klamotten. So, das ist das Ding. Das ist jetzt die Situation. Das
Geräusch stammt übrigens von einem kleinen Jungen, der mit einem elektrischen Trecker hier durch den Biergarten fährt.
Ja.
Und die Laune ist gut.
Ja, hoffentlich fährt er jetzt nicht die ganze Zeit hier so rauf und runter.
Mal schauen.
Ja. Auf jeden Fall sind die Polizisten jetzt da, um mal zu überprüfen, stimmt die Geschichte eigentlich? Oder haben wir es hier vielleicht sogar mit einem Mord zu tun? Kann ja sein. So, und,
liegen Sie ja nicht falsch mit.
Ja, das Merkwürdige ist aber, weil die Mutter weiß ja auch von nichts. Also die weiß ja nicht, was da wirklich sich abgespielt hat. Und die sagt jetzt also zu den Polizisten...
Also sie vermisst ihn ja auch, scheinbar.
Ja, klar.
Sie fragt sich ja, wo ist der eigentliche Mann?
Ja, sie vermisst ihn auch, kommt aber ganz gut damit klar, dass er eben halt auch nicht mehr da ist. Und hat sich damit das irgendwie eingerichtet. Aber man darf ja halt nicht vergessen, sie ist eben halt Alkoholikerin und lebt sowieso mittlerweile in ihrer eigenen Welt. So.
Ja, ja.
Und das Ding ist jetzt aber, dass die Mutter... dem Polizisten erzählt, ja, der hat einen schwarzen Koffer mitgenommen und hat dort alles eingepackt, was er halt eben so braucht. Und erzählt halt so aus dem Stegreif irgendwie, was jetzt in diesem Koffer drin ist. Das ist absolut glaubwürdig und die Polizisten gehen wieder und alles ist wieder gut. Und jetzt kommt eben halt so eine Szene von wegen Lügen und diese besondere Erzählweise. Die Mutter hat also den Koffer tatsächlich gepackt und hat den Koffer in den Keller gebracht. Mhm. Als ich den Koffer entdeckt hatte, rannte ich aus dem Keller, sprang über die Spinnen, die Treppen hinauf. Ich lief durch das Haus, suchte meine Mutter. Die Tränen rannen mir die Wangen herab, machten mich blind. Und dann fand ich sie im Garten und einen Moment lang stand ich nur schwer atmend vor ihr und dann war sie es, die mich umarmte. Ich weinte, sie weinte und wir wussten beide warum, aber wir sagten kein Wort. Irgendwann würden wir über alles reden und ich wusste, von jetzt an würde sich vielleicht auch nicht alles, aber doch manches ändern. Wir begannen in gewisser Weise von vorn. Es war nicht leicht. Es würde nie leicht sein, aber zumindest wären wir nun ehrlich zueinander. Sagen Sie mal, glauben Sie mir das gerade wirklich? Also so.
Also das finde ich wahnsinnig interessant.
Schauen Sie, ich würde genau das gern erzählen. Vielleicht nicht exakt so, aber mit weniger Tränen und Drama und dafür mit lebhafteren Details. Und es macht auch nichts, dass es eine glatte Lüge wäre. Denn erstens lüge ich gern und zweitens ständig und drittens wäre das tatsächlich eine sehr, sehr schöne Wendung.
Aber so ist es nicht.
So ist es nicht.
Also ich. Dass diejenige, die dir da was erzählt in einem Buch, über das Buch ist ja nicht besonders dick, dass die lügt und dir Sachen erzählt, die so nicht sind.
Ja.
Das ist neu. Also das kenne ich so nicht.
Ja, genau.
Ne? Also das finde ich eine sensationelle Idee.
Ja. Und
hat nur 174 Seiten.
Genau, ja.
Also was du daraus vorgelesen hast, ich glaube, das ist richtig gut.
Ja.
Also richtig gut.
Also das ist echt, also ich habe ja gesagt, dass wie düster das ist.
Ja.
Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Ne? Wir hatten hier ja tatsächlich hier draußen auch schon mal wirklich richtig harte Fälle, auch Familiendramen.
Ja, deins. Von,
genau, mit der vergrabenen Leiche da auch.
Nee, dieses Buch von, da wirst du wissen, wie es heißt.
Ja, ich rede jetzt nicht von Büchern. Ich rede jetzt vom wirklichen Leben.
Ach so, okay.
Ne?
Okay.
Also von wegen, also man kann sich das schon irgendwie so vorstellen, dass das in Familien so auf so drastische Weise passieren kann. Und das gab's ja hier auch. Das war so, als ich hier neu hierher kam in die Gegend, wurde ich ja gleich mit so einer schlimmen Familientragödie, mit so einem Mord auch konfrontiert. Da hat ja die Polizei dann irgendwann so Hinweise bekommen, der Mann, ums den da geht, der ist gar nicht verschwunden, der ist auf dem Hof umgebracht und da irgendwo verscharrt.
Ja, die gingen hier durch die Pressegeschichte.
Ja, so und das
und hat. Da hast du drüber berichtet oder?
Ja, genau. Und das hat uns beschäftigt. Der Gerichtsprozess, der anschließende, war wahnsinnig kompliziert. Mhm. Das weiß ich noch, das war wirklich unfassbar schwer, das immer in dieser Kürze der Zeit alles so darzustellen, weil das hatte so viele Punkte, so viele menschliche Abgründe. Mhm. Das war ein wahnsinnig komplexer Fall, sodass, wenn du von so etwas gehört hast und dann dieses Buch liest, dann denkst du, ja, kann sein.
Ja, so. Ja. Ja, glaube ich total.
Und das beginnt ja auch damit, dass die Schwestern da auch wirklich da an diesem Brunnen stehen und der Vater liegt da tot am Grund des Brunnens. Aber durch dieses Lügengeflecht.
Also Schwestern, nur nochmal zum Verständnis, die wussten das alle, nur die Mutter nicht.
Ja, nee, die Schwestern wussten das nicht. Die Schwestern wussten das nicht, dass der Vater da im Keller verreckt ist. Oder, ne,
also ja, aber die stehen doch am Brunnen.
Jetzt, wo der tot ist, da weiht sie ihre Schwestern so ein, da tritt das dann alles zutage. So.
Okay,
aber die ganzen Jahre davor, da wusste kein Mensch, was die Ich-Erzählerin da mit ihrem Vater da getrieben hat.
Ach, und wir reden hier über Jahre.
Ja, klar. Über 12 Jahre ging das.
Sie hat 12 Jahre
lang. Ja, sie hat erstmal wahnsinnig lange diesen Brunnen gegraben, ne, weil immer nur so viel wie in die Taschen passt.
Aber wie lange lag denn der Vater in diesem Brunnen?
Ja, über Jahre.
Oh.
Sie hat ihn über Jahre da irgendwie zu Tode gepflegt, sozusagen.
Das kennen wir ja sonst so von Jussi Adler-Olsen oder so.
Ne? Ja, ja, genau.
So die Liga ist das ja.
Ja, ja.
Wahnsinnig spannend.
Ja. Und das ist. Und das ist eben halt so dieses Verwirrende, ob wenn sie immer wieder sagt, ja, ich lüge gern und das ständig und dass man dann natürlich irgendwann so als Leser dann auch so sagt, ja, stimmt das denn wirklich so? Also klar, der liegt da zwar tot auf
dem... Sie löst das aber nicht immer auf.
Nee, der liegt da zwar tot auf dem... Ja, du wirst damit so allein gelassen. Mhm. Also was ist denn jetzt? Mhm. Was ist denn da jetzt wirklich passiert? Die stehen zwar da und gucken in dieses Loch, wo der Vater da liegt. aber hat sie das wirklich so abgespielt? Also hat sie wirklich über Jahre über so einen Seilzug da, Eimer und so, seine Experimente da entsorgt oder ging das gar nicht über Jahre? Oder was ist da passiert?
Gibt es denn so Dialoge zwischen dem Vater und ihr, wenn sie da oben so steht und ihm was zu essen?
Oder? Nö, gar nicht.
Das wird gar nicht erzählt.
Nee, das wird gar nicht weiter ausgeführt.
Das ist eigentlich schade.
Ja, ja, man, das ist natürlich ein Stoff, den hätte man ohne Ende ausführen können. Ja. Also Stephen King hätte da locker 700 Seiten draus gemacht.
Ja. Ja, und es scheinen mir, viele Sachen bleiben offen. So.
Ja, also mir ging es jedenfalls so. Und ich habe mir dann auch überlegt, ja okay, Kann das wirklich sein? Also gräbt sie wirklich klar, über Jahre erstmal so unauffällig da so ein Kellerloch? Kann man sich überhaupt vorstellen, dass es das ist kein riesengroßes Haus, das ist ja ein normales Haus, dass es im Keller möglich ist, da heimlich irgendwie so ein Loch auszubuddeln, ohne dass das irgendjemand merkt? Dann erzählt sie noch irgendwie, dass sie da unten auch Spinnen gezüchtet hat. Also, dass da ganz viele Spinnen auch so drin sind, weil ihr Vater sich vor Spinnen fürchtet. Und also so eine Geschichte ist das. Und da fragst du dich natürlich schon, okay, kann man jetzt unauffällig über Jahre so ein Loch graben? Bleibt das wirklich in der Familie so verborgen? Und kann sie wirklich den Vater heimlich in irgendeiner Nacht- und Nebel-Aktion jetzt da diesen Brunnen runterstoßen? Und kann sie wirklich über Jahre heimlich da auch noch so einen Flaschenzug bauen, ohne dass das irgendeiner in der Familie merkt? Ja. Ich meine, du bist in einem normal großen Haus. Mhm. Kann man sich das vorstellen, ja oder nein? Ist jetzt die Frage. Kannst du dir das vorstellen?
Nicht. Nein, natürlich nicht.
Ja, ich auch nicht.
Du meinst also, das ist auch eine Lüge. Es ist nur eine Fantasie.
Es ist vielleicht eine Fantasie. Wahrscheinlich ist, also ich meine, der Vater liegt ja tot da unten drin.
Ja, ja, ja.
Und die anderen Schwestern sehen ihn ja auch. Und sie bittet jetzt ihre Schwestern, ihr jetzt zu helfen.
Ja, weil aber die Leiche muss jetzt ja weg. Dann auch.
Es muss ja weiter geheim bleiben. Die Leiche muss ja weg.
Wie real ist das?
Ja.
Vielleicht ist das ja auch nicht real.
Ja, vielleicht ist das einfach nur von ihr so ein Hirngespinst. Sie hat auch eine Therapeutin. Mhm. Ihrer Therapeutin erzählt sie ja auch immer irgendetwas. Sie kann ihre Therapeutin auch überhaupt nicht ausstehen. Mit der kommt sie auch gar nicht klar. Mhm. Oder ist das einfach nur so eine Mordfantasiegeschichte, um mit so einem Vater klarzukommen, dass es so einen Vater in ihrem Leben gab?
Aber das löst sich nicht auf in dem Buch? Oder du,
nee, es löst sich nicht auf. Sie hätte das vielleicht gerne gemacht. Sie hätte vielleicht gerne ihren Vater so gequält, weil er sie auch gequält hat.
Ja.
Und diese ganze Rache spielt sich nur in ihrem Kopf ab.
Ja, ja.
Und zu solchen Gedanken kommst du, aber eben halt auch nur, weil dir die Autorin klipp und klar sagt, ich lüge hier gerne mal rum und übertreibe und... das hätten sie wahrscheinlich gerne so, aber so war es halt nicht.
Ich könnte es sofort lesen.
Ja.
Aber wenn sich nichts auflöst und das so, wenn du da so...
Ja, das ist halt sowieso immer grundsätzlich die Frage, muss ich das immer alles so auflösen? Also.
Ja, genau. Aber das ist ja eine ganz große Frage bei Filmen und Büchern.
Ja.
Mögen wir die französischen Enden von Filmen? Oft ja. Nicht immer.
Und das ist natürlich auch eine Frage, mit der sich die Literatur beschäftigt, seit es die Literatur gibt.
Klar. Klar, kann man machen.
Und das ist eben halt so eine Geschichte. Es muss ja auch vieles offen bleiben. Ich meine, das sind gerade mal 160 Seiten. Und das kann einem ja jetzt gefallen oder nicht, dass man da jetzt ein bisschen so mit alleine gelassen wird. Das ist halt auch Literatur dann irgendwo.
Ja, ne? klar. Das ist super.
Und das animiert dich halt dazu, das bringt dich dazu, dir selber noch Gedanken zu machen und dich selber damit intensiver vielleicht noch auseinanderzusetzen, als wenn das Ding jetzt irgendwie 580 Seiten hätte und das wird von vorne bis hinten alles aufgeklärt. Du klappst es zu und denkst so, alles klar.
Ich habe mir doch mal so ein Buch geliehen von Paul Auster, wo so ein Typ im Nichts, in so einer Art Wüste,
ja,
in so einer unterirdischen Bibliothek, so die Sachen von so einem Bibliothekar sortiert, die Bücher. Und irgendwann ist der Bibliothekar tot und er ist da allein und die Tür fällt zu und er hat nur noch diesen Heizstrahler, der das letzte Licht ihm gibt. Und er ist gefangen in diesem Loch und keiner weiß, dass es da eine Bibliothek gibt.
Ja.
Und am Ende dieses Kapitels geht dieser Heizstrahler aus. So, das ist da erzählt. Und ich glaube, ich erinnere es nicht mehr genau, dass es da zu Ende ist. Das ist eine Kurzgeschichte, die da zu Ende ist.
Ja.
Also, magst du so Bücher, die einen so ratlos zurücklassen?
Du betrittst die familiäre Hölle.
Ja.
Ich meine, ja. Da, klar, kann man sich natürlich fragen, muss ich mir das geben? Ne? Also, muss man jetzt so ein Buch lesen? Aber...
Mein Warum Gott, hast als, du das gemacht?
Ja, weil ich halt früher auch viel Stephen King gelesen habe.
Ja.
Und
ja.
Man muss sich ja nur Shining mal... durchgelesen haben, das ist familiäre Hölle. Und damit hat Stephen King auch mal gespielt. Und hier ist es natürlich das Besondere, diese Erzählweise, dieses Spiel mit dem Lügen, über das du natürlich stolperst. Und ich hätte das fast in einem Rutsch durchgelesen, habe ich jetzt nicht geschafft.
Ja,
aber ich fand das echt, dafür, dass das Buch so dünn ist, erzählt sie auch so wahnsinnig viel. Klar, man hätte die Ermittlungen der Polizei zum Beispiel, das hätte man noch nervenaufreibender machen können, aber sie deutet
ist ja
das,
kein
sie,
Krimi. Journey, also
sie,
in
genau, dem Sinne. Sie deutet das alles an und das reicht. Also so kann man eine Geschichte aussehen. Wie gesagt, andere machen da ein paar hundert Seiten raus und steigen da vielleicht noch richtig ein und man denkt ja auch unwillkürlich an Schweigen der Lämmer, wo der Typ da, dass die junge Frau da unten auch in so einem Loch hält.
Ja.
Da gibt's natürlich dann auch, da hat sie sich wahrscheinlich auch von inspirieren lassen, irgendwie so ein bisschen. Ja, wenn man irgendwo sowas, so einen Hang auch hat zu Horror und sowas alles, dann, so wie ich zum Beispiel, dann, dann liest man das gerne.
Ja, ja. Also, das klingt total faszinierend.
Ja, ein furioses Debüt.
Silvia Waage, genau. Hat man noch nie gehört, den Namen?
Nee.
Kennt man nicht. Neue Autorin.
Ja.
Im Eichborn Verlag, ja.
Ja, im Eichborn Verlag. Ganz interessant. Ich finde auch ihren Lebensweg ganz interessant. Da steht ja hier im Buch drin, dass sie vorher in der Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet hat im Bereich Pharma und Biotech.
Hä? Okay. Das ist völlig anderes.
Ja, genau. Und ist dann eben halt auch dann zur Schriftstellerin geworden.
Fragt man sich ja auch, wie viel von diesen Figuren steckt in ihr und wie viel hat vielleicht die Geschichte, die sie geschrieben hat, mit ihr selbst zu tun?
Gute Frage. Muss man sich bei Schriftstellern ja immer irgendwie
fragen. Ja, ja,
da ist ja immer so ein bisschen was drin.
Ja.
Und Bio, Pharma und Biotech, das taucht hier nun gar nicht auf.
Nee. Vielleicht war es eine Flucht aus dieser wissenschaftlichen Welt.
Ja. Silvia Waage, Grund.
Und Jonathan Lee, der große Fehler. So Sven, jetzt wollen wir unsere schöne Tradition fortführen und erzählen, was wir zuletzt geschasamt haben. Oh geil, ich habe was richtig Gutes geschasamt.
Ja.
Und zwar habe ich eine Dokumentation gesehen
bei
Netflix und die hieß Where We Started.
Ah, okay.
Und es geht um DJs. Die, also auch die holländische, Martin Garrix zum Beispiel unter anderem, Tiesto und so, wie die angefangen haben und wie die so berühmt geworden sind.
Ja.
Und da war teilweise richtig geile Musik, also teilweise war es auch so Techno-Zeug. Ist jetzt nicht 100% mein Ding, aber ich kann mich auch auf sowas einlassen. Und da lief Step On von den Happy Mondays.
Ach, kennst du die Happy Mondays? Ja.
Ey, und das hat man so lange nicht gehört. Und daraufhin habe ich gleich wieder Happy Pills, das ist das Album der Happy Mondays, rausgeholt und gehört und dachte, wow, das ist jetzt nicht gut gealtert. Das war halt auch so ein Ausdruck der 90er Jahre, dieser Zeit, so diese ganze Rave-Szene und so. Aber finde ich immer noch einen guten Tipp.
Ja.
Wer auch Musik, hört mal wieder die Happy Mondays. Step On ist echt eine super Nummer.
Das klingt sehr gut.
Was hast du denn zuletzt geschassert?
Das finde ich ganz lustig, weil du gerade sagtest, so DJs und so weiter.
Ja.
Ich war kürzlich bei einem sehr, sehr guten Freund zu Hause. Wir treffen uns immer mal wieder, um zu antipastieren, so nennen wir das immer.
Aha.
Ja, und dann
selber machen.
Braten wir uns immer selber so ein paar kleine so kleine Gerichte und immer dabei ist so eine Avocado-Creme natürlich hier. Wie heißt es immer noch? Wie nennt man
Guacamole.
Das? Guacamole, ja. Genau. Und diesmal haben wir eine fertige Guacamole, aber nochmal veredelt, selber gestreckt sozusagen.
Fertige Guacamole, wo kann man das
Ja, die kaufen? Mussten wir in der Not kaufen, weil wir, es waren ja jetzt Feiertage gerade.
Ja.
Und er hatte vergessen, als er einkaufen war, Avocado zu besorgen.
Mhm.
Und, deshalb kann man nur am nächsten Tag am Feiertag, ich weiß nicht warum, woher er die jetzt dann hatte, nur an so eine Schale fertige Guacamole heran. Wo auch immer er sie her hatte.
Ja.
Aber die haben wir dann noch mit...
An der Tanke, da gibt's ja immer Guacamole.
Am Rewe to go. Und das war mal wieder so eine Antipastier-Session. Und dann läuft immer bei ihm in der Küche, über so eine große Box, läuft immer so Hausmusik so.
Ja.
Deep House oder eben halt House, weil...
Spielt in der Doku auch eine große Rolle.
Ja, übrigens. Echt?
Musst du dir mal angucken. Das ist eine Netflix-Doku, Where We Started.
Ah, okay. Und weil er ist halt großer Fan...
Frankie Knuckles zum Beispiel.
Ja, ganz bekannt. Ja,
ja klar, der spielt auch mit.
Den kenne ich sogar auch noch. Ja. Obwohl ich mit der Musik, Freunde von mir haben sehr viel House gehört. Ich war da echt raus. Ich entdecke das jetzt erst so ein bisschen. So.
Ja, der ist auch schon tot, Frankie Knuckles.
Ja, und... Und da lief dann, und das ist dann immer so, dass er da wirklich coole Tracks er dann auch so hat. Und die muss ich dann auch immer Shazam und so weiter. Und er könnte es mir zwar mal sagen, aber ich will es dann natürlich auch selber bei mir in der Liste dann drin haben.
Du willst es ja.
Und dann halte ich das mal. Und dann war ein Track war da auch von so einem ganz bekannten DJ, Boris Brecher, wie auch immer der ausgesprochen wird. Ja. Never Look Back heißt der Track, weil du hörst dann immer so diesen Beat und so weiter und das, was er da eben halt so zusammen mixt und am Computer komponiert hat und dann irgendwann so mitten in dieser Fläche kommt dann so ein Never Look Back. Aber cool.
Ja.
Echt cool. Kannte ich auch irgendwo, kannte ich den auch.
Nie gehört.
Ja, ich meine, dass ich den schon mal gehört hatte. War auf jeden Fall mal wieder eine coole Session mit richtig cooler Mucke dabei.
Never look back. Ja, das tun wir auch nicht. Oh, guck mal, das war so ein Delling-Übergang. Das tun wir natürlich auch nicht. Wir gucken auch nicht zurück. Wir gucken nach vorne und zwar auf den 30. Juni. Da sind wir live in Lübeck. Bei den Komplimentengarten.
Ja, ich habe auf 16 jeden Fall, Uhr. Ich habe auf jeden Fall leichtere Lektüre dabei. Das kann ich jetzt schon mal sagen.
Ja.
Die beiden Bücher, die ich dabei habe, die erscheinen sogar an dem Tag erst.
Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Ja. Ich sage noch gar nicht, was ich dabei habe.
Okay.
Oder kann man das sagen?
Ja, kannst du. Ja,
kann man sagen. Wir haben ja schon einmal Mattis Dane vorgestellt. Wir haben uns vor kurzem mal gefragt, wann das war, in der ersten Ausgabe.
Stimmt, ja.
Und der hat jetzt einen Krimi geschrieben, den ich lesen werde. Der Holländer heißt das. Das werde ich da vorstellen. Und dann würde ich gerne das Buch von Wotan Wilke-Möhring, was er zusammen mit seinem Bruder geschrieben hat, vorstellen. Dazu war er wohl auch schon in einigen Talkshows. Das gucke ich mir vorher nochmal an, um da auch Bezug drauf zu nehmen. Aber das habe ich mir bestellt, weil ich Wotan Wilke-Möhring toll finde.
Ja.
Und weil es, glaube ich, und weil der so eine Punkrock-Vergangenheit hat.
Roter Möhre,
seit spätestens letzter Ausgabe weiß man, dass ich ein Herz dafür habe.
Ich habe übrigens was
ich lustig fand? Jetzt, wir hatten ja gerade die Feiertage und da war ja das 9-Euro-Ticket hier ausgeratscht worden. Und da war so ein Twitter-Beitrag, wie so Punks in Sylt vor Edeka standen. Und da hat einer drunter geschrieben, endlich mal normale Leute auf Sylt. Finde ich super. Und man muss sagen, zur Verteidigung der Punks, sie haben ihren ganzen Müll weggeräumt.
Ach so, echt?
Auch gerade am Strand. Sie haben nichts hinterlassen.
Ja, cool.
Ja, hat der Kurdirektor gesagt.
Ja. Na, immerhin.
Was wolltest du sagen?
Ich wollte nochmal auf Wotan Wilke-Möhring. Ich wollte dich fragen, wann du zum ersten Mal fehlerfrei diesen Namen aussprechen konntest, dir merken konntest.
Auch. Ich habe mich eben sehr konzentriert.
Das ist die Zeit mit seinem Bruder in New York.
Ja, ne? Genau.
Da habe ich auch schon einiges von gehört. Ich würde auch gern schon mal so ein bisschen umreißen, worum es in meinen Büchern geht, aber da ist so eine Sperrfrist drauf noch. Darf ich da gar nichts jetzt zu sagen?
Da darfst du ja das sagen, das ist ja in den Vorschauen, sonst hättest du es ja gar nicht.
Ja.
Das heißt, du hast es vom Verlag bekommen. Du darfst ja sagen, worum es geht.
Ja.
Klar.
Also das sind beide Bücher spielen in Südfrankreich.
Schön.
Ja.
Das gefällt mir.
Ja.
Weil ich einen Tag später nach Südfrankreich fahre, oder?
Ach krass.
Ja.
Ja, und das eine Buch geht darum, da verreisen mehrere Freunde miteinander, so befreundete Pärchen.
Ja.
Und eine von denen stellt fest, dass ihr Mann sie betrügt und das kann nur eine von den drei anderen Frauen sein, die damit fahren.
Oh, spannend.
In dieser tollen, gigantischen eine Unterkunft.
Menage à trois.
Ja, genau, so ungefähr. Mhm. Und da ist jede Menge drin. In
klingt gut.
Mann, ja. Und das andere, das ist...
Klingt aber auch so nach so einem französischen Film, wo die alle bei so einem ausgedehnten Abendessen mit viel Wein sitzen ja. Und das alles so aufgearbeitet wird.
Ja, auf jeden Fall, genau. Sie so, mein Mann betrügt mich und es ist eine von meinen Freundinnen, weil...
Spannend.
Das wird deutlich in einer Handy-Nachricht, die sie da liest.
Ja. Das perfekte Geheimnis.
Ja, so ungefähr. Und das andere, das ist auch ganz spannend, das handelt auch von mehreren Leuten, auch wieder in einer Villa in Südfrankreich. Die werden dorthin eingeladen von einem Typen, der denen wiederum sein Leben zu verdanken hat.
Mhm. Als Dankeschön sozusagen.
Ja, genau, als Dankeschön. Das ist aber Jahre her, wo dieser Vorfall da passierte. Die sind da jetzt halt in dieser Villa und der hat sie dahin eingeladen.
Schön.
Ja.
Werden wir ausführlich drüber sprechen?
Ja.
Am 30. Juni in Lübeck. Kommt uns doch mal besuchen.
Ja, macht das auch mal.
Wenn ihr hier im Norden seid, sowieso. Und sonst ist auch eine Schleswig-Holstein ist ja ein Urlaubsidyll. Also 16 Uhr im Compliment Garden in Lübeck. Bis dann.
Am 30.06.
Ja.
Mach das.
Darf ich noch was sagen zum 30.06.? Darf ich das sagen?
Ja, kannst du ganz ruhig.
Sven hat an diesem Tag Geburtstag.
Ja.
Und er liebt kleine Aufmerksamkeiten in Form von Büchern. Ja, also, super, dass du trotzdem dabei bist.
Sehr Geburtstag. Gerne, sehr gerne. Ich dachte mir, das ist eigentlich ein Geschenk, was ich mir mache.
Finde ich auch, ja. Also, viele Komplimente, schöne Geschenke. Am 30. Juni sehen wir uns in die Welt.
Bis dann. Tschüss. Ciao.